In unserer Bibelsendung begrüßt Sie herzlichst Claudia Kiesel. Letzte Woche haben wir Erntedank gefeiert und dem Herrn gedankt für alles, was in der Natur dieses Jahr wieder gewachsen ist, was wir als große Ernte einfahren durften. Wie schaut's da in unserem persönlichen Leben aus? Durften wir da auch eine Ernte einfahren? Bringen wir Frucht? Und warum bringen wir Frucht? Oder warum bringen wir vielleicht keine oder nur wenig Frucht? Im Sonntagsevangelium von letzter Woche haben wir Jesu Worte an die Hohenpriester und Schriftgelehrten gehört. Und heute fährt er weiter fort, sein Wort an sie zu richten. Und natürlich auch an uns. Und das hören wir gleich in dieser Sendung. Er spricht über einen Weinberg, der angelegt wird. Für uns heute Nachmittag in der Sendung Pfarrer Peter Meyer aus Lüdinghausen in Nordrhein-Westfalen. Er ist vielen von Ihnen Hörern bekannt durch die jährlichen Radioexerzitien, die immer im Herbst übertragen werden und so auch in diesem Jahr. Im nächsten Monat, im November, ist er wieder in Balderschwang zu Besuch. Wir freuen uns dann auf diese Radioexerzitien, aber auch jetzt auf die Sendung mit Ihnen. Grüß Gott, Pfarrer Meyer.
Ja, grüß Gott, Frau Kiesel, und herzlich willkommen alle Hörer und Freunde von Radio Horeb.
Und wie wir in dem Lied vor der Sendung gehört haben, Wind des Geistes, wir brauchen immer wieder neu diesen Heiligen Geist, um zu verstehen, um tiefer zu gehen, um uns auch leiten und führen zu lassen in unserem persönlichen Leben, was Gott von uns möchte. Und so wollen wir jetzt anfangs dieser Sendung um den Heiligen Geist bitten.
Komm, Heiliger Geist, durchwehe unsere Gedanken, unsere Herzen, unser Reden und unser Tun. Heiliger Geist, du führst uns in die ganze Wahrheit ein, die uns Jesus gelehrt hat. Du erinnerst deine Jünger an alles, was der Herr gesagt hat. Heiliger Geist, wir sprechen dich an als eine Person, als lebendig für uns da. Du willst eingeladen werden, denn du wartest auf unsere Willensentscheidung für dich. Hier sind wir, Heiliger Geist, mit offenen Herzen, empfangend und ersehnen dich. Durchdringe und durchflute uns. Gib uns die Salbung und all die Gaben, die wir brauchen, um treue Zeugen der Liebe Gottes zu sein. Führ uns ein in die Erkenntnis des Wortes Gottes. Amen.
Amen. In dieser Sendung betrachten wir immer gemeinsam zwei oder auch mehrere Texte vom kommenden Sonntag, von der Heiligen Messe. Der kommende Sonntag, das ist der 27. Sonntag im Jahreskreis. Und wir wollen heute besonders zwei Texte in den Blick nehmen. Das ist die zweite Lesung und das Evangelium vom Sonntag. Wenn Sie mitlesen wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, es empfiehlt sich immer ein aktives Mitgehen in der Sendung, dass Sie die Worte auch vor sich liegen haben, mitlesen, mitarbeiten können. Dann dürfen Sie jetzt für das erste Bibelwort aufschlagen, den Philipperbrief im Kapitel 4. Die Verse 6 bis 9, das ist die zweite Lesung vom kommenden Sonntag, Philipper 4, 6 bis 9. Brüder, sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage, betend und flehend, eure Bitten mit Dank vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren. Schließlich, Brüder, was immer wahrhaft, edel, recht, was lauter, liebenswert, ansprechend ist, was Tugend heißt und lobenswert ist, darauf seid bedacht. Was ihr gelernt und angenommen, gehört und an mir gesehen habt, das tut, und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Wir kommen jetzt zum Evangelium vom kommenden Sonntag. Da dürfen Sie dazu aufschlagen, das Matthäus-Evangelium im Kapitel 21, die Verse 33 bis 44. Matthäus 21, 33 bis 44. In jener Zeit sprach Jesus zu den Hohenpriestern und den Ältesten des Volkes: Hört noch ein anderes Gleichnis. Es war ein Gutsbesitzer, der legte einen Weinberg an, zog ringsherum einen Zaun, hob eine Kelter aus und baute einen Turm. Dann verpachtete er den Weinberg an Winzer und reiste in ein anderes Land. Als nun die Erntezeit kam, schickte er seine Knechte zu den Winzern, um seinen Anteil an den Früchten holen zu lassen. Die Winzer aber packten seine Knechte. Den einen prügelten sie, den anderen brachten sie um, einen dritten steinigten sie. Darauf schickte er andere Knechte, mehr als das erste Mal. Mit ihnen machten sie es genauso. Zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen, denn er dachte: Von meinem Sohn werden sie wohl Achtung haben. Als die Winzer den Sohn sahen, sagten sie zueinander: Das ist der Erbe, auf, wir wollen ihn töten, damit wir seinen Besitz erben. Und sie packten ihn, warfen ihn aus dem Weinberg hinaus und brachten ihn um. Wenn nun der Besitzer des Weinbergs kommt, was wird er mit solchen Winzern tun? Sie sagten zu ihm: Er wird diesen bösen Menschen ein böses Ende bereiten und den Weinberg an andere Winzer verpachten, die ihm die Früchte abliefern, wenn es Zeit dafür ist. Und Jesus sagte zu ihnen: Habt ihr nie in der Schrift gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr vollbracht. Vor unseren Augen geschah dieses Wunder. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Auf wen der Stein aber fällt, den wird er zermalmen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das die erwarteten Früchte bringt. Soweit der Evangeliumstext vom kommenden Sonntag. Wir hören jetzt die Gedanken von Pfarrer Peter Mayer.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wir haben den Evangelientext gehört vom 27. Sonntag im Jahreskreis. Es geht um die Ernte. Passend in dieser Jahreszeit, wo wir auch Erntedank gefeiert haben und uns bedanken für die Früchte dieser Erde. Es geht hier um die Weinernte, von der ich jetzt gerade in diesen Tagen gehört habe, dass die Winzer gerade im Rhein-Mosel-Gebiet darüber klagen, dass die Ernte in diesem Jahr sicherlich um die Hälfte geringer ausfällt als sonst in den Jahren wegen des späten Frosts. Also wir sehen, dass auch wir heute den Unbilden der Natur ausgeliefert sind und bei all unserer Technik und bei all dem, was machbar ist, kaum in der Lage sind, die ganze Natur, unser Leben so zu beeinflussen, dass wir alles fest im Griff haben. Es gibt Einbrüche. Aber auch diese Einbrüche gehören in die Hand Gottes, dazu gleich noch mehr. Jetzt schauen wir erst einmal auf dieses Gleichnis, das Jesus erzählt. Dieses Gleichnis ist wie am folgenden Sonntag wiederum an die Schriftgelehrten und Pharisäer gerichtet, also an die religiöse Leitungsriege des Volkes. Jesus beschreibt ähnlich wie im Jesaja-Buch, in der ersten Lesung werden wir auch davon hören am Sonntag, wie so ein Weinberg angelegt wird. Ein Weinfeld, kann man ja sagen, denn Israel ist warm genug, sodass der Wein also nicht die Anbauflächen an einem Hang braucht. So ein Weinfeld, ein Weinberg, wird also erst einmal abgegrenzt. Es wird geschützt vor wilden Tieren. Dann wird es umgegraben, so lesen wir im Jesaja-Buch. Es wird vorbereitet, es wird gedüngt, umgegraben. Es wird vorbereitet, sodass der Wein gepflanzt werden kann. Eine der ältesten Kulturpflanzen dieser Erde. Sie braucht viel Arbeit, viel Mühe. Man muss Liebe zur Sache haben, sonst kann man diese Arbeit gar nicht tun. Also dieser Gutsbesitzer, von dem Jesus hier spricht, legt einen solchen Weinberg an. Zieht den Zaun, baut die Kelter, einen Turm. Er bereitet alles soweit vor und dann verpachtet er den Weinberg an die Winzer. Mit dem Weinberg, so lesen wir auch im Propheten Jesaja, ist das Volk Israel gemeint, das auserwählte Volk Gottes. Gott setzt also selber seine Winzer dort ein. Ähnlich wie im Gleichnis von den Hirten, wo er spricht, dass es gute und schlechte Hirten gibt, wird auch hier deutlich, es gibt also Winzer, die in die eigene Tasche wirtschaften, die mit der Zeit vergessen, dass sie in Abhängigkeit sind, dass sie Verantwortung haben vor dem Herrn, vor dem Besitzer des Reiches Gottes. Sie arbeiten so, dass es natürlich Ertrag bringt, aber es soll für die eigene Tasche sein. Und sie akzeptieren nicht mehr die Gesandten des Herrn. Den einen packen sie, den anderen prügeln sie, den nächsten bringen sie um, einen weiteren steinigen sie. Und Gott schickt immer wieder Knechte. Mit diesen Knechten sind die Propheten gemeint, die Propheten des alten Bundes. Und immer wieder sollen sie das Volk warnen und auch die Hirten des Volkes warnen, dass sie im Auftrag Gottes arbeiten. Dass der Weinberg nicht so kultiviert wird, dass er nur menschlichen Erfordernissen entspricht, sondern dass er dem Willen Gottes entspricht. Die aber, die an dem Weinberg reich werden, sind immer in der Gefahr, dass sie den ursprünglichen Sinn verdrehen, dass sie egoistisch werden, dass sie von eigenen Sorgen und Ideen geleitet werden und somit den ursprünglichen Sinn verraten. Und darum geht es Jesus, das den Pharisäern und Schriftgelehrten zu sagen, ihr seid wie solche Winzer, die den ursprünglichen Sinn Gottes verraten. Ihr seht zu, dass es einen fadenscheinigen Frieden gibt mit dem römischen Reich und ihr macht Kompromisse mit ihrem Atheismus und ihrem sündigen Lebensstil. Ihr übt eine Diplomatie, um diesen Frieden aufrechtzuerhalten und die Abhängigkeit von einem gottlosen Regime aufrechtzuerhalten. Ihr müsstet ähnlich wie Johannes und die anderen Propheten das Volk mahnen, dass es eben nicht auf irdische Dinge schaut, sondern dass es Gott die Ehre gibt. Dass wir fasten und beten, dass wir uns Gott hinwenden. Ich habe jetzt gehört, dass in Polen an diesem Wochenende eine Gebetsaktion ausgerufen wird zur Vorbereitung auf den 13. Oktober, 100 Jahre Fatima. Da die Mutter Gottes in Fatima vor 100 Jahren bereits aufgerufen hat zum intensiven Gebet für den Frieden, setzt man diese Idee jetzt in Polen dergestalt um, dass man eine Gebetskette entlang der Grenzen Polens, 3700 Kilometer lang, aufrichtet, dass in jedem Ort, in jeder Stadt, in jedem Dorf dort die Kirchen öffnet, auch nachts zur eucharistischen Anbetung, dass die Menschen gebeten werden, eine riesige Gebetskette zu bilden entlang der Grenze mit dem Rosenkranz. Also eine Gebetsaktion, die das ganze Land umrundet wie eine Perlenkette, wie ein Rosenkranz, der rund um das Land Polen gelegt wird. Zu Ehren von diesem Jubiläum 100 Jahre Fatima, aber eben auch um den Auftrag der Mutter Gottes zu erfüllen, den Willen Gottes zu erfüllen, beten an der Hand der Mutter Gottes durch das Leben Jesu und in der Intention, das Ganze für den Frieden zu tun. Ich wünschte mir, dass ähnliche Dinge auch in unserem Land und in anderen Ländern Europas geschehen würden. Ich habe den Eindruck, dass Fatima in unserem Land nicht besonders hoch in Kurs steht. Muss es vielleicht auch nicht, aber der Gebetsaufruf des Himmels ist unendlich wichtig. Ich wünschte mir, dass auch in unserem Land eine solche Gebetsaktion, eine Gebetskette sich entwickeln würde, angesichts auch dieser unfriedlichen Situation in unserer Welt, den Willen Gottes zu erkennen, zu erspüren. Das ist auch Frucht des Heiligen Geistes und diese Früchte sollen wir bringen, so heißt es am Ende dieses Evangeliums, dieser Perikope. Wir sollen die Früchte bringen zur erwarteten Zeit. Und die Zeit schreit nach Frieden. wenn wir schon nicht aktiv Friedensbringer sein können und vielleicht eingespannt sind in ein weltweites System der Unsicherheit und der Destabilisierung, der Eskalation, dann ist es wenigstens unsere Aufgabe, zu beten für den Frieden, den Wunsch des Himmels somit zu erfüllen. Eines dieser Beispiele, das vielleicht in unsere Zeit passen würde, um deutlich zu machen, wie sehr die Winzer des Weinberges, die ja Pächter sind, die im Auftrage Gottes unterwegs sind, ihren Auftrag ernst nehmen müssen, nicht im eigenen Sinne arbeiten, mit eigenen Strategien und Themen daherkommen, sondern zentral den Willen Gottes erkennen müssen und auch die Zeichen der Zeit erkennen, um den Willen Gottes umzusetzen. Also auf jeden Fall wirft Jesus den Winzern vor, dass sie diesen Willen Gottes nicht im Blick haben, sondern dass sie eigene Interessen haben. Sie wollen verdienen, sie wollen satt werden, sie wollen selber ihre Macht erweisen, mit eigener Diplomatie und mit eigenem Know-how, mit eigener Strategie also den Weinberg aufrechterhalten. Jesus erzählt dann, zuletzt wird also der Sohn des Gutsbesitzers gesandt. Und er meint damit natürlich sich selbst, den Messias, den Sohn Gottes. Auch vor ihm werden sie keine Achtung haben. Gott wusste es vorher. Gott hat nicht den richtigen Zeitpunkt gewählt in dem Sinne, dass die roten Teppiche ausgerollt werden, wenn er kommt in diese Welt. Sondern Gott weiß, dass die Welt sich immer auflehnen wird, weil sie eben Welt ist. Weil sie in der Materie besteht und vielerorts und in vielen Herzen und Köpfen eben auch nur aus dieser Welt zu bestehen scheint. Da ist jeder Anspruch auf Übernatürlichkeit und auf Göttlichkeit dem Ganzen quer. Also Gott wusste von Anfang an, dass sein Sohn nicht anerkannt werden würde. Aber hier heißt es, von meinem Sohn werden sie Achtung haben. Haben sie aber nicht. Auch ihn werden sie töten, damit sie in den Besitz des Weinbergs kommen. Und da spricht Jesus, das wird sich rächen. Und er stellt die Frage an die Pharisäer und Schriftgelehrten, was meint ihr denn, was ein solcher Gutsbesitzer mit solchen bösen Winzern tun wird? Und sie antworten selber, geben selber das Fazit dieser Geschichte, er wird diesen bösen Menschen ein böses Ende bereiten und den Weinberg an andere Winzer verpachten, in einem fernen Land. Jesus deutet also damit an, in diesem Gleichnis wird deutlich, dass es nicht automatisch eine Erbangelegenheit ist, das Volk Gottes zu verwalten, sondern dass es Wille Gottes ist, dass die Verwaltung dieses Weinbergs denen gegeben wird, die den Willen Gottes erfüllen. Das Volk Gottes wird sich ausweiten auf die ganze Erde. Und überall auf dieser Erde wird es zu jeder Zeit Menschen geben, die wie die bösen Winzer sind, die in die eigene Tasche arbeiten, korrupt, betrügerisch. Aber es wird auch immer welche geben, die im Sinne Gottes arbeiten. Und die werden die Sache Gottes weitertragen auf dieser Erde. Den anderen wird ein böses Ende bereitet, aber das müssen wir nicht herbeiführen. Wir müssen nicht verurteilen, wir müssen nicht anklagen, wir müssen keine Gerichtsurteile sprechen, sondern Gott ist der Richter. Wir haben hier auf dieser Erde den Auftrag, den Willen Gottes so zu erkennen und so umzusetzen, wie es uns zur Verfügung steht. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben, das die erwarteten Früchte bringt. Die Früchte sind natürlich nicht materielle Früchte, es ist nicht die Menge Wein, die da produziert wird. Die Wichtigkeit dieser Früchte besteht eben in der Geistlichkeit. Geistige Früchte, so wie wir in Galater 5, 22 lesen. Die Früchte des Geistes sind Liebe, Freude, Friede, Langmut, Gütigkeit, Menschenfreundlichkeit, Treue, Gerechtigkeit und so weiter. Jetzt möchte ich einen Blick auf den Philipperbrief des Apostels Paulus werfen, wo es da heißt, sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Hier spricht Paulus an eine Gemeinde, in die Gemeinde Philippi, in Griechenland gelegen. Das ist der Ort, wo die Mission in Europa begann, wo Paulus mit Silas ins Gefängnis geworfen wurden. Wir hören davon in der Apostelgeschichte. Jetzt richtet er in seinem Philipperbrief diese Worte an die Gemeinde dort. Der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren. Friede Gottes, da ist eine dieser Früchte des Geistes. Dazu kommt die Liebe und die Freude. Und er ruft auf, sorgt euch um nichts. Also selbst in der Zeit der Bedrohung, der Verfolgung, wenn die Dinge querlaufen, wenn sie anders gehen, als ihr geplant habt, ob im persönlichen Leben, die Schicksalsschläge, die da kommen, oder die Träume, die zerbrechen, Beziehungen, die schwierig werden, oder eben auch in der gesamten Situation von Gemeinde und Kirche und Welt, sorgt euch um nichts. Also er spricht jetzt zu Menschen, die in Jesus Christus den Glauben an Gott angenommen haben, den Gott Jesu Christi anbeten. Sorgt euch um nichts. Also seid nicht sorgenzentriert. Seid nicht an irgendetwas interessiert, wenn ihr betet. Auch als Leiter des Weinbergs. Seid nicht am Profit interessiert. Betet nicht profitorientiert. Betet nicht sorgenzentriert. Betet nicht egozentriert. Sondern zentriert euch auf Jesus Christus, den Sohn Gottes, der uns in den Willen des Vaters, ins Herz des Vaters hineinführen will. Konzentriert euch auf ihn. Bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Also seid ganz auf Jesus zentriert. Wie auch immer die Situation sein wird, vertraut auf ihn, denn er ist der Herr des Weinbergs. Er ist der wahre Hirte seiner Gemeinde. Und er ist es, der euch niemals verlässt, auch in schwierigen Zeiten, auch in Zeiten der Verfolgung oder wenn Dinge zerbrechen, wenn der Tempel in Jerusalem zerstört wird, was auch immer da geschehen mag, Gott wird bei euch sein. Und ihr seid seine Jünger, ihr seid seine Apostel, ihr als Hirten oder als Winzer des Weinbergs, als Hirten des Volkes oder auch eben als Teil der Herde. Ihr seid miteinander aufgerufen, diese Liebe und den Frieden Gottes zu verkörpern, in jeder Situation. Nichts wird denen schaden, die Gott lieben, sagt Paulus an anderer Stelle einmal. Also auch nicht Hunger, Kälte, Gefahr oder Schwert, so wie er im Römerbrief schreibt. Nichts und niemand wird uns herausreißen aus der Liebe Gottes. Aber dafür ist es wichtig, unsere eigenen Interessen und Intrigen, unsere Diplomatie, unsere Strategie, unser Strukturprogramm, alles das zu relativieren und immer wieder auf Gott auszurichten. Er ist der Herr und er wird uns führen. Er in seiner Vorsehung hat einen Plan, wie alles werden wird. Unser Auftrag ist es, diesen Plan Gottes zu erkennen, diesen Willen Gottes zu erkennen und im Gebet eben nicht unsere Bitten vor ihm durchdrücken zu wollen, ihn zu zwingen, gleichsam unsere Bitten zu erfüllen, sondern es muss darum gehen, dass wir im Gebet hellhörig werden für seinen Willen, für seinen Frieden, für seine Liebe, die er uns schenkt. Und gerade dieser Friede, von dem der Philipperbrief da schreibt im letzten Vers, den wir heute hören, und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Also wenn wir die Wahrheit Jesu annehmen, wenn wir seine Lehre annehmen, dann werden wir spüren, dass wir in diesem Frieden sind, selbst wenn es außen herum tobt. Das ist ja das Erkennungszeichen des Friedens als Frucht des Geistes, dass er eben nicht mehr abhängig ist von äußeren Bedingungen. Ob der Weinberg da gut kultiviert und satt steht und großen Profit abwirft oder ob wir der Zerstörung nahe sind und um Leib und Leben bangen müssen. Der Gott des Friedens wird mit uns sein und wir werden Zeugnis geben von diesem Frieden, der in uns ist. Und wir werden eine Liebe haben, selbst wenn Lieblosigkeit und Hass die Welt durchziehen. Wir werden Licht sein, mitten in einer Finsternis, aber nicht aus uns heraus, sondern weil das Licht der Liebe Gottes in uns strahlt. Und das ist unser Auftrag. Und diesen Auftrag höre ich aus diesen Sonntagstexten heraus, eben nicht eigensinnig und eigenmächtig zu verwalten oder Mitglied des Leibes Christi auf der Erde zu sein, sondern Früchte bringen, die Früchte des Geistes, die da Liebe, Freude, Friede, Langmut und so weiter sind. Also diese Langmut zum Beispiel als Ausdruck einer Gelassenheit, einer unglaublichen Bereitschaft und Haltung des Wartens, des Abwartens, der Geduld. Die Früchte des Geistes also sind die Dinge, an denen Außenstehende uns erkennen werden. Es geht nicht darum, dass wir etwas mit eigenem Know-how aufbauen oder aufrechterhalten. Und es geht immer darum, den Geist Gottes zu erkennen und durch ihn den Willen Gottes zu erfahren. Und dann entsprechend zu handeln. Mit unseren Möglichkeiten, die uns gegeben sind, unsere ganze Intelligenz, unsere Fantasie und Schaffenskraft hineinnehmen lassen in den Dienst Gottes. Das Gebet also an erster Stelle, die Hinwendung zu ihm an erster Stelle, um zu spüren, in welche Richtung Gottes Wille uns jetzt drängt oder trägt oder leitet. Seiner Vorsehung vertrauen und nicht unserer Finanzierungskraft, unseren Plänen und Strategien. Wir sehen, wohin wir kommen, wenn nur menschliche Strategie und menschliches Strukturdenken das Ganze leiten. Das kann uns der Fall nicht aufhalten. Wir müssen uns neu hinwenden, neu miteinander in die Knie und Gott anbeten, Gott die Ehre geben. Das wäre der Auftrag der guten Winzer in diesem Weinberg, der letzten Endes dem Herrn gehört. Also ich höre diese frohe Botschaft an diesem Sonntag eben nicht nur an die Pharisäer und Schriftgelehrten gerichtet, sondern an uns alle, ob wir in einer leitenden Position sind oder ob wir Mitglieder des Volkes Gottes sind, ob wir Zellen an seinem Leib sind. Wir alle sind aufgerufen, in dieses Gebet des Vertrauens hineinzukommen und uns auf Jesus zu konzentrieren und zu stützen, der der wahre Eckstein ist. Wenn ich das Wort vom Eckstein so wie heute auch wieder höre, dann habe ich eine Reise nach Jerusalem vor Augen, wo wir an einer Stelle im Bereich der Altstadt standen, außerhalb des Tempelplatzes. Und wir schauten rüber auf diesen Tempelplatz, der in seiner Abmessung heute noch zu erkennen ist. Und da gibt es eine Stelle, da reicht eben die Fundamentierung dieses Platzes bis tief in ein Tal hinunter. Und da wurde uns unten der alles tragende Eckstein gezeigt. In sich schon ein riesiges Bauwerk, das heute noch zu erkennen ist, bis es heraufgemauert wird bis zum Niveau des Tempelplatzes, wo natürlich heute alles zerstört ist. Aber allein diese Unterkonstruktion dieses Tempelplatzes, eine gewaltige Anlage, die da von den Römern weit vor Jesus schon geschaffen worden ist, mit unglaublicher Meisterleistung, mit Architektur und mit technischem Know-how. Und dieser wahnsinnig große Eckstein, der größer ist als ein normales Wohnhaus. Also dieser Eckstein wurde uns gezeigt und es wurde gesagt, dieser Stein war ja auch zur Zeit Jesu schon zu sehen. Und das ist der wahre Grundstein des Tempelberges. Und wenn hier also im Philipperbrief von diesem Eckstein geschrieben ist, dann kann man sich vorstellen, wer auf diesen Stein fällt, der hat nichts mehr zu lachen, der wird zersprengen. Also sich mit diesem Eckstein, mit diesem Grundstein des Tempels, der ja Symbol für das Reich Gottes ist, sich mit diesem Grundstein des Reiches Gottes, mit Jesus Christus anzulegen, das kann nur ins Verderben führen. Also legt euch nicht mit ihm an. Stoßt euch nicht an ihm. Seht zu, dass er euch nicht erdrückt, sondern arbeitet mit ihm, baut auf dem auf, was Christus grundgelegt hat und schafft dann nicht eigene Ideen und Ideologien. Baut auf Christus auf und ihr werdet in sein Heil hineinwachsen. Ihr werdet Anteil haben an diesem Reich Gottes, das euch verheißen ist. Nun geht es also letzten Endes um das Reich Gottes, wie wir auch dieses Mal hören in diesem Sonntagsevangelium. 35 Mal im Matthäusevangelium wird der Begriff des Reiches Gottes durch Jesus gebraucht. Und er erzählt in Gleichnissen, in Bildern von diesem Reich Gottes. Und er selber ist der Eckstein, dieser unglaublich große Grundstein, dieser Eckstein, auf dem der ganze Tempelberg sozusagen erbaut ist. Das Reich Gottes erbaut auf Jesus Christus selbst. Die Kirche ist erbaut auf Jesus Christ allein. Wenn sie auf ihn nur schaut, wird sie im Frieden sein. Halten Sie also diesen unglaublich riesigen Eckstein des Tempelberges sozusagen vor Augen, um sich vorzustellen, was damit gemeint ist. Dieser Eckstein, der im Grunde alles trägt, der dem Ganzen Stabilität gibt und die Formvorgabe. Also nicht die jetzigen Leiter des Weinberges, die Winzer, sind die Chefs, sondern der Gutsherr selbst. Und alle anderen arbeiten im Auftrag, jeder an seinem Platz. Und alle dienen miteinander und alle haben miteinander den Heiligen Geist anzurufen, damit er uns in seiner Salbung ausrüstet mit allem, was wir brauchen, um treue Zeugen seiner Liebe zu sein. Und dann können wir von der Erneuerung der Kirche sprechen. Dann können wir von der Erneuerung des Reiches Gottes hier auf Erden sprechen. Dann werden die Herzen mit Fantasie und Tatkraft erfüllt sein. Dann werden sie mit neuem Eifer erfüllt sein, mit einer hohen Motivation, werden aus dieser Lähmungsstarre herauskommen und neu ansetzen, Jesus Christus die Ehre geben, mit der Freude und Freiheit der Kinder Gottes frohes Zeugnis geben von dieser Liebe. Ob wir, wie gesagt, in einer Zeit leben, wo der Weinberg hohen Profit abwirft, oder ob wir in der Zeit der Zerstörung und der Angst leben. Der Friede, den Gott schenkt, wird immer der gleiche sein. Er wird wieder erkennbar sein, weil er von der Gegenwart Jesu Christi in seiner Kirche beherrscht ist. Ja, soweit vielleicht erst einmal zu den Gedanken zum kommenden Sonntag.
Dankeschön, Pastor Meier. Jetzt Sie dran, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben viel gehört. Es sind Ihnen bestimmt auch eigene Gedanken jetzt gekommen, vielleicht auch Erfahrungen. Ja, Sie können sich in diese Sendung einbringen mit allem, was Sie jetzt innerlich in Ihnen aufsteigt, vielleicht auch eine Frage, vielleicht aber auch noch eine kleine Ergänzung. Herzlich willkommen in dieser Sendung jetzt anzurufen. 089 517 008 008. Das ist die Telefonnummer in dieser Sendung. Vier Leitungen sind frei. Sie haben also gut die Möglichkeit, hier anzurufen und durchzukommen. 089 517 008 008. Wir hören etwas Musik und dann geht's weiter.
Dein Reich komme, Vater, und dein Name sei gelobt, und dein Wille soll geschehen wie im Himmel.
Die Bibelsendung am Freitagnachmittag bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Am Mikrofon für Sie Claudia Kiesel. Und eingeladen in der Sendung haben wir Pfarrer Peter Meier, der uns die Texte vom kommenden Sonntag, die zweite Lesung und das Evangelium gerade ausgelegt hat. Vielleicht sind Ihnen dazu auch einige Gedanken gekommen und Sie wollen sie gerne mit uns teilen. Dann dürfen Sie in dieser Sendung anrufen. Ich sage Ihnen nochmal die Telefonnummer, die Sie direkt ins Studio zu uns führt. Das ist die 089 517 008. 089 517 008 008. Jeder Anruf ist uns willkommen. Und da sehe ich schon einen ersten, der sich meldet bei uns. Den nehmen wir hier spontan auf Sendung. Grüß Gott, Sie sind schon in der Sendung.
Ja, grüß Gott.
Ja, bitte.
Ihr Lieben.
Ja, wir hören Sie.
Ja, ich bin Richard Theisen und ich selbst komme aus einer Weingegend. Und da mein Vater nicht mehr aus dem Krieg kam, da musste meine Mutter die Weinberge verpachten. Und ja, die Pächter, die wollten dann zuerst, taten sie es für ein Viertel des Ertrages. Dann nachher wollten sie die Hälfte vom Ertrag und nachher wollten sie drei Viertel. Und dann sollte der Dünger gestellt werden, damit die Weinberge mehr Frucht bringen. Den Dünger sollten wir dann auch noch bezahlen. Zum Schluss dann ging es darum, dann, dass sie die Weinberge nicht mehr bearbeiten wollten, weil andere Verdienstmöglichkeiten waren. Und da hat meine Mutter gesagt, dann macht wenigstens die Weinberge, ihr dürft den ganzen Betrag erhalten, dass die Weinberge erhalten bleiben. Und jetzt frage ich mich bei diesem Gleichnis, was kann ich heute tun, was sagt mir dieses Gleichnis von diesen Winzern?
Danke, das ist ein sehr praktisches Beispiel, was Sie uns da an die Hand geben. Ja.
Ja, also was kann ich aber heute tun? Vordergründig sind ja die Pharisäer gemeint mit den, diesen beiden Gleichnissen, auch mit diesem vorher, mit den zwei Arbeitern im Weinberg. Und aber was kann ich heute tun? Also ich sehe es für mich, also mehr Frucht bringen, so denke ich. Mehr Frucht bringen. Jesus spricht vom Frucht bringen, 30-fach, 60-fach, 100-fach. Und wie kann ich mehr Frucht bringen? Da frage ich mich. Und dann kam mir der Gedanke, ich bete ja am Vater unser täglich, dein Reich komme, damit das Reich Gottes in mir immer mehr Raum gewinnen kann, muss ich Jesus als Eckstein haben. So sehe ich das.
Ja.
Wenn ich als Eckstein habe, dann kann ich auch mehr Frucht bringen. So denke ich mir. Und der Professor Iwanschitsch, der ja leider verstorben ist, der hat einmal dieses fruchtbringende Gebet empfohlen. Gebete, dass er sagt, ja, wenn dein Gebet nichts verändert, so ändert dein Gebet. Und dieses fruchtbringende Gebet, ich habe selbst ausprobiert, das bringt kleine Wunder hervor, bringt mir Frucht. Und wenn ich sage, zum Beispiel über niemand urteilen, mit allem Mitleid haben, mit den Regierenden, mit ja, sie in den Ozean der göttlichen Barmherzigkeit hineintauchen. Herr, ich danke für diese Menschen, egal wer es ist. Segne sie, gib, dass dein Wille sich an ihnen erfüllt. Und auch meine Sünden beichten und Mitleid mit diesen Menschen haben, egal welchen Gruppen. Und da habe ich schon viele wunderbare Dinge erlebt und ich habe es auch in einem Buch zusammengefasst. Ich erlebe immer wieder, wie wieder kleine und größere Wunder durch dieses fruchtbringende Gebet, also mehr fruchtbringende Gebet. Und Sie können auch diese Gebete gern haben. Ich habe das sehr viele positive Erfahrungen gemacht mit fruchtbringenden und mehr fruchtbringenden. Das ist das, was mich anspricht, also mehr Frucht bringen, mehr Frucht bringen.
Danke Ihnen, das sind also ganz schöne Gedanken. Ja, wollen Sie noch was sagen?
Ja, es ist wie also der Dünger im Weinberg. Ne? Wenn wir gedüngt haben, einmal sagen die Pächter, wir müssen düngen. Und dann musste meine Mutter musste Dünger beischaffen. Und der Ertrag war dann, da gab es pro Weinberg so ziemlich 8 bis 10 Cent nach mehr Früchte. Ne? Also dieser Dünger, dieses fruchtbringende Beten, das kann so ein Dünger im Weinberg sein, Weinberg des Herrn. Ja, danke, dass Sie mich sprechen ließen. Alles Gute und schön, dass es euch gibt. Und es wird viel Frucht noch in Zukunft geben. Amen.
Wunderbar. Danke Ihnen für Ihren Anruf,
ja,
Herr Theisen.
Sie haben angeboten, diese Gebete zum fruchtbringenden Gebet von Pater Ivancic zuzuschicken. Sie können es ja gerne ans Radio Horeb senden. Ich werde ja in einem Monat schon da sein zu den Monatsexerzitien. Sie können draufschreiben zu Händen von Pfarrer Meyer. Dann kommen mir diese Gebete zu. Ich wäre schon sehr dran interessiert, das zum einen. Sie sind mit einem sehr praktischen Beispiel angefangen, das ja dann deutlich macht, allein im Erzählen, in dieser kurzen Darstellung, spürt man schon, wie ein gewisser Zorn hochsteigt und man denkt sich, du lieber Gott, die nehmen sich immer mehr heraus. Sie sind die Pächter und verhalten sich am Ende wie die Besitzer. Und du als Besitzer hast dann im Grunde nur Arbeit und noch zusätzliche Kosten. Und am Ende bleibt für dich selbst kaum noch was übrig. Und da schreit es im Grunde nach einer höheren Gerechtigkeit. Aber wenn Sie jetzt dann abschließen mit dieser Wichtigkeit des fruchtbringenden Gebetes für alle Verständnis zu entwickeln. Und wie sollen wir denn Frucht bringen angesichts dieses Beispieles? Kann ich dann also nur sagen, dass man natürlich einerseits versucht, deutlich zu machen, wer der Chef ist und wem der Weinberg letzten Endes gehört. Aber dann eben der eigenen Wut und der eigenen, ja, dem eigenen Gefühl, ungerecht behandelt zu sein, nicht zu erlauben, dass es Herr über einen wird, dass man nicht aus einer Enttäuschung oder Wut heraus jetzt reagiert, mit den Pächtern dann entsprechend umgeht, sondern dass unser Herz wirklich von der Barmherzigkeit Gottes berührt wird, dass wir auch in dieser Situation in der Lage sind, ja, Gottes Liebe und Barmherzigkeit zu verkörpern. Denn gerade in solchen Situationen, wo die menschliche Reaktion spontan, also nach Revanche schreit, da wirklich in diese Liebe Gottes zu gehen, genau in diesen Augenblicken geben wir Zeugnis von der Liebe Gottes. Dann geht es letzten Endes nicht mehr um den höchstmöglichen Profit aus diesem Weinberg und aus der Ernte, sondern es geht dann darum, die Liebe Gottes zu verwirklichen, auch anhand eines solchen Beispiels, wo ich selber einer bin, der ungerecht behandelt wird oder der da zu kurz kommt. Gerade in solchen Situationen werden wir wahrgenommen von den Menschen, ja, da draußen will ich einfach mal sagen, wir werden gemessen an den Früchten des Geistes. Bin ich in der Lage, das Ganze liebevoll zu Gott zu tragen, um Segen und Barmherzigkeit für diese Menschen zu beten und selber aus einem Frieden heraus zu reagieren. Die Sachfrage kann und muss man regeln. Aber eben dann gerade treu zu bleiben, diesem Auftrag Gottes, Ja, ich sag mal, diese Liebe zu verkörpern, diesen Frieden zu verkörpern, die Freude zu verkörpern, selbst wenn mein Inneres eigentlich ganz was anderes zum Ausdruck bringen will. Dass wir uns selber kultivieren müssen, dass wir nicht den Weinberg als Kulturgebiet kultivieren, sondern dass wir unsere Seele als Weinberg ansehen, die wir kultivieren müssen, in Richtung der Früchte des Geistes, die Gott in uns sehen will und nach denen wir in der Welt da draußen auch bemessen werden. Also ich finde Ihren Beitrag sehr schön, weil er sehr konkret ist und an einem ganz konkreten Beispiel aus dem Wein, aus der Weinkultur stammt, uns zum Nachdenken bringt. Herzlichen Dank und Gottes Segen Ihnen.
Ja, herzlichen Dank, Herr Theisen. Alles Gute Ihnen. Mir ist noch gekommen, wir haben zur Erstkommunion, Pfarrer Meier, ein Motto gehabt, natürlich aus dem Evangelium von Johannes. Ist das herausgenommen gewesen, auch mit einem Symbol. Da war eine Weinrebe, ein Weinstock, und da auf dem Kreuz stand dann mit diesem Symbol unterlegt: Wer in mir bleibt, in dem bleibe ich, und ihr bringt reiche Frucht. Ich habe häufig drüber nachgedacht, was das genau heißt, ganz konkret angewendet im Alltag. Wer in mir bleibt, in dem bleibe ich. Könntest du dazu noch ein paar Sätze sagen? Ich finde es eigentlich ganz schön, weil Jesus gibt uns eigentlich an mehreren Stellen in der Bibel immer wieder eine gleiche Botschaft, und irgendwie sinkt es dann doch mal tiefer, dieses Fruchtbringen, immer wieder in anderen Symbolen, Gleichnissen gesprochen. Jetzt konkret auf dieses nochmal, dieses Bild vom Weinstock, bleibt ja in mir, dann bleibe ich in euch.
Ja, also es gibt immer verschiedene Möglichkeiten der Auslegung dieser biblischen Perikopen im Neuen Testament. Und Sie kommen jetzt auf die Tatsache zu sprechen, das, was ich zum Schluss meiner Darstellung auch nochmal versuchte zu sagen, dass wir also den Weinberg in unserer Seele auch sehen sollen, dass es in uns auch Kultivierung braucht und immer wieder Neuanfang. Dass diese Kultur der Seele ganz eindeutig von der Gegenwart Christi her bestimmt sein soll, der sagt: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Das heißt, jede einzelne Beere in der Traube, die ja eng an eng zusammensitzt und das Bild der Traube geben, jede Beere prall gefüllt, und jeder hat das vor Augen, wie satt und reif eine solche Traube dann aussehen kann. Aber die Traube lebt nicht von der Enge der Beeren zueinander. Es geht also nicht um Art von Gemeinschaft, weil wir uns ach so nett finden, weil wir gleiche Sympathien oder gleiche Interessen hätten, sondern es geht darum, dass jede einzelne Beere mit der Rebe, mit dem Rebzweig verbunden ist, also mit Christus verbunden ist. Und Christus ernährt jede einzelne Beere mit allem, was sie braucht, um ihre Identität in voller Weise zu entfalten. Und dann halten diese Beeren auch das enge Miteinander aus, in der Familie, in der Gemeinde, in der Welt, wo auch immer. Wenn jeder Einzelne zu Christus hin orientiert ist und sich dessen bewusst bleibt, wenn also Ehepartner zum Beispiel sich nicht aufeinander konzentrieren und ineinander verhaken, sondern wenn jede einzelne Beere oder Ehepaar auch miteinander sich zu Christus hin orientieren und ihn anbeten, dann werden sie von ihm her auch die Impulse bekommen für die Auffrischung und die Erneuerung und das Weiterführen von Gemeinschaft. Also Gemeinschaft lebt dann nicht von der Enge zueinander. Das wäre, als wenn die Beeren ihre Außenhaut aufgeben würden, um noch mehr Nähe zu haben. Das führt aber zur Zerstörung der Traube. Wenn die Beeren aufhören, ihre Distanz zur Nachbarbeere aufzugeben, geht die ganze Traube kaputt. Das ist auch ein schönes Bild, das Jesus hier ganz bewusst auch meint. Jede Beere ist mit dem Weinstock, mit der Rebe verbunden. Und so sind wir in der Lage, eine Qualität von Gemeinschaft aufzubauen, die Jesus im Blick hat. Das Zentriertsein auf ihn, von ihm her alle Nahrung und alle Impulse zu bekommen, die wir brauchen, um erstmal unsere Identität zu haben, durch ihn, und dann auch die Nähe zueinander gestalten und aushalten. Einer trägt dann den anderen, und die gesamte Konstellation dieser Beeren ergibt dann die Traube, die so wunderschön auch vom Bild her anzusehen ist. Ein Bild, das Jesus ja ganz bewusst meint. Und das, was uns wirklich ernährt, Christus, besonders in der Stunde seiner größten Liebe, und das ist ja heute am Herz-Jesu-Freitag auch ein ganz wichtiger Gedanke, dass wir eben ernährt werden durch das kostbare Blut Jesu, durch seine Hingabe, durch seine Liebe, die selbst den Tod nicht scheut, eine Liebe, die alles für den anderen gibt. Und dieses kostbare Blut, diese Liebe Jesu, die hingibt, die sich hingibt und sich fast verliert, um ganz neu zu werden und genau darin ihre Identität zu finden. Diese Liebe, die unzerstörbar ist, aber die manchmal durch Metamorphose, durch Umwandlung, durch den Tod hindurchgeht, um erneuert da zu sein. Diese Liebe ist es, die jede einzelne Beere durchdringt. Und so wird eine neue Qualität auch von Miteinander und Gemeinschaft geschaffen, wo eben nicht mehr, ja, was weiß ich, menschliche Gerechtigkeitsempfindungen oder eigene Ideen oder das Leiten wollen oder was auch immer dann vorne dran steht, sondern dieses Miteinander, dieses gleichwertig und gleichberechtigte Miteinander in Christus.
Danke. Also, jetzt nehmen wir noch kurz eine Hörerin, die sich noch gemeldet hat in der Sendung, mit rein. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ja, herzlich willkommen.
Ja, danke. Mir fällt aus der Schulzeit ein Gedicht ein, ein Winzer, der am Tode lag, rief seine Kinder an und sprach, Kinder, in unserem Weinberg liegt ein Schatz, grabt nur danach. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist.
Nein, ich kenne es nicht.
Ja, grabt nur danach. Und dann gruben die Kinder Jahr ein, Jahr aus. Der Schatz ist immer mehr heraus. Und da haben sie gedacht, sie sind angeführt. Doch kaum erschien das nächste Jahr, so nahm man mit Erstaunen wahr, dass jede Rebe dreifach trug. Da wurden erst die Kinder klug und gruben nun Jahr ein, Jahr aus, der Schatz ist immer mehr heraus.
Ja, da geht es also um das Umgraben selbst, um das Kultivieren.
Den Boden bereiten.
Besteht das Geheimnis und der Schatz. Ja, danke, wunderbar.
Das ist mein kleiner Beitrag.
Danke, das haben Sie noch gut in Erinnerung gehabt. Ja. Danke für Ihr Gedicht. Ja, wir haben viel gehört über Weinberg, übers Fruchtbringen. Pastor Meier, das heißt jetzt Hand anlegen, beziehungsweise Hand anlegen lassen an uns, genau. Sowohl aktiv als auch passiv uns von Gott bearbeiten lassen. Bevor wir das alles jetzt noch am Ende der Sendung dann in ein Abschlussgebet und Ihren priesterlichen Segen mit reinnehmen, die Radioexerzitien kommen. Vom 6. November bis zum 11. November werden sie stattfinden hier in unserer Pfarrkirche St. Anton mit Ihnen, Pfarrer Meier. Sie werden nach Balderschwang kommen. Das Thema lautet, darum haltet euch bereit. Das ist auch eine Stelle aus dem Matthäus-Evangelium. Können Sie dazu noch kurz ein paar Sätze sagen?
Ja, es geht ja um die 10 Brautjungfrauen. Die Klugheit der 5 Klugen besteht ja darin, dass sie die Bereitschaft haben, auf den Bräutigam zu warten und mit ihm in den Hochzeitssaal einzuziehen. Es stellt sich da natürlich auch die Frage, wo ist da eigentlich die Braut? Darauf werde ich in den Exerzitien auch eingehen. Wir sollen uns auf jeden Fall als Hörer mit den Brautjungfern identifizieren und am besten mit den Klugen. Das Spannungsreiche dieser Geschichte liegt ja in der Erwartung, in diesem bald ist es soweit. Und wenn der Bräutigam kommt, verändert sich meine ganze Lebenssituation. Also diese Aufforderung, in den Startlöchern zu sein, in Bereitschaft zu sein. So wie jeder Sportler sich trainiert und fit macht für den Wettkampf. Und der Wettkampf selbst ist dann der Höhepunkt des sportlichen Lebens, in dem er wirklich trainiert, fastet, gesund lebt und alles auf dieses Event hin ansetzt. Und dieses Bild habe ich vor Augen, wenn ich daran denke, was es heißt, sich bereit zu halten. Das heißt, sich in Form bringen, sich fit zu machen. Untrainiert braucht er nicht anzutreten, sonst blamiert er sich wie eine lahme Ente. Also dieses Untrainiertsein, das müssen wir hinter uns lassen. Und wir müssen schon unseren aktiven Teil tun, um im Glauben formiert zu sein, um in Form zu sein, wie man ja auch sagt. Und dazu gehört es eben, sich mit dem Wort Gottes auszukennen, mit der Kirche zu leben, mit dem Glauben zu leben, mit den Sakramenten, vor allem mit der Eucharistie und so weiter. Also eine Aufmunterung, die Schönheit des Glaubens in ihrer Vielschichtigkeit neu zu entdecken und auch umzusetzen und nicht vor Müdigkeit einzuschlafen.
Ja, dann sind wir schon gespannt auf dieses Fitnessprogramm, was wir in diesen Tagen dann gemeinsam ausarbeiten. Und wenn Sie sich jetzt angesprochen fühlen, liebe Hörerinnen und Hörer, dann halten Sie sich schon mal in den Startlöchern und kommen dann zu uns vom 6. bis zum 11. November hierher nach Balderschwang. Wir freuen uns, wenn Sie zahlreich bei diesen Exerzitien vor Ort teilnehmen. Wenn es nicht geht, dann natürlich auch übers Radio haben Sie die Möglichkeit, bei unseren Übertragungen mitzuhören. Und Pastor Meier, jetzt zum Schluss, damit wir uns stärken im Glauben, dann dürfen wir noch Ihren priesterlichen Segen erbitten.
Ja, gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Segne und behüte euch, eure Verwandten, eure Lebensbereiche und alles, was euch am Herzen liegt. Der allmächtige und gute Gott, ergieße seine Gnade wie Licht in eure Herzen. Er schenke euch die Fülle des Heiligen Geistes und die Erkenntnis seiner Wahrheit. Das kostbare Blut versiegle euch und bewahre euch vor den Mächten der Finsternis. Das kostbare Blut durchdringe euch, heilige und reinige euch. Und die Salbung des Heiligen Geistes rüste euch aus mit allem, was ihr braucht, um treue Zeugen seiner Liebe zu sein. Und auf die Fürsprache der Mutter Gottes segne und behüte euch der allmächtige und gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Es verabschiedet sich Ihre Claudia Kiesel.